Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
In der vergangenen Woche wurde die Schließung von Schulen und Kitas bis zum 31. Januar 2021 beschlossen. Bereits im letzten Frühjahr hat es einen plötzlichen Lockdown der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen gegeben. Damals stellte die Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlins, Jutta Almendinger, die These in den Raum, dass mit der Corona-Krise eine Retraditionalisierung einhergeht. Die Frage ist also, war 2020 ein schlechtes Jahr für Frauen und Mütter? Hat die Krise die Frauen quasi zurück an den Herd verbannt und wird sich das jetzt noch einmal wiederholen? Basierend auf den Erfahrungen des vergangenen Jahres sind inzwischen verschiedene Studien erschienen, die untersucht haben, ob die Corona-Krise also wirklich die Rolle rückwärts in der Emanzipation bedeutet oder ob sie nur offenlegt, was unverändert gilt. Barbara Geschwinde hat sich die Studien angeschaut und mit betroffenen Eltern gesprochen.
Also ich kann den Morgen nicht mit Yoga-Sessions starten und ich kann auch keine neuen Rezepte ausprobieren und mein Alltag sieht ganz anders aus als eurer.
Das erklärte die berufstätige Mutter Jana aus Köln im Frühjahr 2020 ihren KollegInnen in einer Videokonferenz, die zum täglichen Ritual in der Corona-Zeit wurde. Sie arbeitet in Teilzeit im Marketingteam eines mittelständischen Unternehmens. Ihr Sohn ist 4 Jahre alt. Gleich zu Beginn der Corona-Krise wechselte sie ins Homeoffice, ebenso wie ihr Mann, der eine volle Stelle hat. Das Paar hat nach der plötzlichen Kitaschließung zu Beginn der Corona-Krise mit Elan und Optimismus seinen Alltag neu organisiert.
Der Alltag, der war schon recht stressig, auch wenn wir am Anfang konsequent versucht haben, Struktur reinzubekommen oder Routinen zu schaffen. Die ersten beiden Stunden nach dem Frühstück, die habe ich dann im Büro verbringen dürfen. Und dann gab's Mittagessen und dann war dann halt mein Mann dran.
Tom lebt ebenfalls mitten in Köln. Er hat 2 Söhne im Alter von 5 und 8 Jahren und arbeitet Vollzeit, seine Frau Judith in Teilzeit. Allerdings wurde Tom zu Beginn der Corona-Krise von seinem Arbeitgeber ins Homeoffice geschickt, während Judith zunächst noch zur Arbeit pendeln musste. Tom ist Informatiker. Seine Abteilung gilt als systemrelevant innerhalb des Unternehmens, da sie die digitale Infrastruktur aufrechterhält.
Bei mir auf der Arbeit haben viele von zu Hause gearbeitet, sodass auch viele die Situation mit Kindern hatten. Sodass von mir als auch von anderen Kollegen öfter mal der Fall war, wo das Kind plötzlich reinkam oder so. Und das auch kein Problem war, wenn man sich dann mal 5 Minuten, 10 Minuten ausgeklinkt hat und gesagt hat, so, ich muss mich jetzt um mein Kind kümmern kurz, ich bin gleich wieder da. Damit wurde sehr tolerant umgegangen.
Tom zählt zu den Vätern, die sich in der Corona-Zeit deutlich mehr um Haushalt und Kinder gekümmert haben als vorher. Nach einer Studie mit dem Titel »Eltern während der Corona-Krise« vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat sich die Familienarbeitszeit von Vätern täglich um 2,3 Stunden erhöht, auf 5,6 Stunden pro Tag. Damit leisteten sie immer noch weniger als die Mütter, die 7,9 Stunden unbezahlte Haus- und Familienarbeit in der Krise leisteten, also einen Fulltime-Job zusätzlich zur Erwerbsarbeit hatten. Maria Versich, Professorin für Sozialwissenschaften an der Fachhochschule Dortmund, spitzt es folgendermaßen zu.
Die Corona-Krise hat uns gezeigt, wo wir gesellschaftlich stehen, was die Rolle von Frauen und auch was die Verteilung der unbezahlten Arbeit in unserer Gesellschaft angeht.
WissenschaftlerInnen verschiedener Disziplinen, aus Politik oder Soziologie beispielsweise, haben analysiert, dass die Corona-Krise funktioniert wie ein Brennglas. Sie hat lange bestehende Ungleichheiten deutlicher sichtbar gemacht. Eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, kurz BIP, bestätigt das.
Wie immer ist es dann so, ja, wenn die Männer es nicht machen, dann haben die Frauen keine Wahl. Ja, diese Dinge müssen ja erledigt werden. Und ich finde ganz besonders natürlich schlimm war das für die Alleinerziehenden.
Der Übergang zur Elternschaft führt fast immer zu einer Retraditionalisierung der Aufgabenteilung zwischen den Partnern. Corona war also nicht die Ursache hierfür. Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung belegt, dass Mütter während der Corona-Krise häufiger ihre Arbeitszeit wegen der Kinderbetreuung reduzieren mussten als Väter.
Und dann ist das natürlich auch ein gespaltener Segen eben mit dem Homeoffice. Ja, man ist auf der einen Seite flexibel, wenn der Arbeitgeber es ermöglicht. Man kann sich in relativer Sicherheit fühlen, ist bestimmten Gefahren, Infektionsgefahren nicht so ausgesetzt. Aber man hat eben diese ganze Entgrenzung und wenn dann die Betreuung von mehreren Kleinkindern dazukommt, dann ist es auch eine Illusion, dass man das vereinbaren kann. Wann soll man dann die Erwerbsarbeit machen, ja, wenn die Kinder schlafen?
Eine Auswertung des nationalen Bildungspanels NEPS belegt, dass Mütter in Corona-Zeiten noch stärker belastet waren als vorher schon. Maria Versig ist Vorsitzende des Juristinnenbundes und kämpft auch politisch dafür, dass eine andere Verteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit erreicht wird. Denn das im Koalitionsvertrag vereinbarte Gleichstellungskonzept der Bundesregierung ist nicht umgesetzt.
Dass gerade verheiratete Frauen in Partnerschaften mit Kindern sehr, sehr häufig Teilzeit arbeiten, sehr, sehr häufig nicht genügend Geld verdienen, um sich, also ihre eigene Existenz zu sichern, das ist in Deutschland immer noch ein sehr großes Problem.
Ein wesentlicher struktureller Mangel ist das Ehegattensplitting. Ein Steuerkonstrukt, mit dem die traditionelle Arbeitsteilung zementiert wird, dass der geringer Verdienende zu Hause bleibt. Es stammt aus den 50er Jahren, als Frauen nicht ohne Einverständnis ihres Gatten Arbeitsverträge unterzeichnen oder ein Konto eröffnen durften. Und es ist genauso verstaubt und überholt. Nach einer Studie der Techniker-Krankenkasse fühlten sich 57% der Mütter in der Corona-Krise gestresster als davor. Bei den Männern waren es nur 42%. Dass Frauen bis an den Rand ihrer Erschöpfung und darüber hinaus für die Familie da waren, ist kein Klischee. Jana aus Köln hat es selbst erfahren, als sie ihren Sohn nach dem Shutdown wieder in die Kita brachte.
Mein Mann ist ins Büro, ich bin nach Hause. Auf einmal habe ich ein Flimmern vorm Auge bekommen und habe eine wahnsinnige Migräne bekommen, 3 Tage lang. Und lag 3 Tage mit der Migräne flach und habe dann gemerkt, okay, das ist jetzt also wirklich dieser ganze Stress, der jetzt abfällt.
Markiert die Corona-Krise also eine Rolle rückwärts in der Emanzipation? Die BIP-Studie bringt es so auf den Punkt. Die These der Retraditionalisierung ist nicht zutreffend, weil sie voraussetzt, dass vorher eine Enttraditionalisierung stattgefunden hätte. Und die hat es nie gegeben. Während der Corona-Krise sank die Zufriedenheit mit dem Familienleben bei Frauen und Männern. Vor allem aber bei den Müttern, die neben der Erwerbsarbeit im Homeoffice noch die Verantwortung für den schulischen Erfolg ihrer Kinder aufgezwungen bekamen durchs Homeschooling. Betreuung und gleichzeitiges Unterrichten stellen eine besonders hohe Belastung dar. Ein sehr aufschlussreiches Detail der Studie belegt, dass die Väter in Kurzarbeit mit einer berufstätigen Frau am meisten Familienarbeit übernommen und damit die Mütter entlastet haben. Und gleichzeitig waren sie diejenigen, die am zufriedensten waren, da sie mehr Zeit für ihre Kinder hatten.
Diesen Beitrag über Rückschritte und Fortschritte im Corona-Familienleben können Sie online hören und lesen unter deutschlandfunkkultur.de und in der DLF-Audiothek. Jeder 6. Studierende in Deutschland, das sind 17%, seien von einer psychischen Diagnose betroffen. Zu diesem Schluss kam vor 2 Jahren eine Studie der Krankenkasse Barmer. Eine solche psychische Diagnose kann zum Beispiel Depression lauten. Warum junge Menschen an den Universitäten immer häufiger daran erkranken, ist bislang noch nicht geklärt. Ob vielleicht der Druck zu hoch ist, ob der Bologna-Prozess oder die Digitalisierung darauf Einfluss haben, wir wissen es nicht. Fakt aber ist, gerade jetzt mit Corona wird es nicht einfacher. Im Gegenteil. Zeitfragenautor Charlie Kowalczyk hat sich mit dem 24-jährigen Physikstudenten Christoph aus Mainz getroffen und sich dessen Geschichte erzählen lassen.
Sag mal, Christoph, wo sind wir hier eigentlich?
Hier sind wir ziemlich zentral, in der Altstadt. Bisschen weg vom Fasnachtsbrunnen und Schillerplatz, vielleicht ganz berühmt ist durch die Fasnacht hier.
Was magst du an Mainz, außer dass es hügelig ist?
Man hat viele Studenten, aber es ist jetzt keine klassische Studentenstadt, weil man ja doch irgendwie über 200.000 Einwohner hat, ein bisschen unter 40.000 Studenten.
Christoph lebt im Studentenwohnheim. Auf 20 Quadratmetern findet während des Lockdowns sein ganzes Leben statt. Essen, schlafen, studieren. Das sei echt hart, sagt der 24-Jährige. Er ist kräftig, trägt langes Haar, mal grün, mal pink gefärbt. Vor fast 5 Jahren zog er zum Physikstudium von Bremen nach Mainz. Kaum war er hier, brach die Depression aus.
Ich denke, das meiste der Krankheit kommt bei mir schon von innen. Also ist jetzt nicht so durch äußere Sachen bedingt. Natürlich ist aber, wenn man sehr ehrgeizig ist, gerät man halt auch schneller in Stress. Also es macht einen sicherlich anfälliger dafür, dass man da reingerät in die Krankheit. Für mich heißt das eben, dass so ein bisschen das Leben aus einem rausgesaugt wird oder das, was einen eigentlich zum Menschen macht. Also ich kann zum Beispiel in Depressionen nicht weinen. Für viele ist vielleicht so denken, man weint die ganze Zeit, aber nein, ich kann nicht weinen, selbst wenn ich es gerne würde. Ich spüre eigentlich gar keine Emotionen mehr. Keine Freude, aber auch keine Trauer, keine Wut, gar nichts. Es sind keine Gedanken, es sind keine Gefühle. Man ist wie so eine Hülle nur.
Während des Studiums fühlte er sich oft niedergeschlagen. Zum Glück traute sich dann ein enger Studienfreund, ihm zu sagen, dass er vielleicht Depressionen habe. Die Frage überraschte Christoph nicht. Er hatte schon selbst daran gedacht. Aber es sei eine Hürde gewesen, einen Psychiater aufzusuchen.
Man sagt ja nicht einfach, ich gehe zum Psychiater, dann geht man zum Psychiater. Und man sagt, man geht zum Psychiater und dann telefoniert man 10 ab, bis man beim 10. einen Termin bekommt. Also da geht die Angst ja schon los bei dem ganzen Telefonieren. Und dann muss man natürlich auch noch hingehen. Ich war zuerst dann sogar erst noch beim Hausarzt, wo ich mir auch eine Überweisung geholt habe und dem eben auch das geschildert habe. Und das war schon Angst einfach, weil auch einfach, wie soll ich das formulieren, wie soll ich es ausdrücken, wie soll ich dem das verständlich machen und was sagt der dann, wie reagiert der? Das waren die Gedanken, die dann am Morgen da waren, die im Wartezimmer vor dem Termin da waren.
Eine Odyssee begann. Christoph suchte zahlreiche Therapeutinnen und Psychiater auf. In Mainz, in Frankfurt am Main, in Darmstadt. Und immer musste er warten, obwohl sein Leid so groß war, dass er eigentlich gar nicht mehr warten konnte. Der Psychiater verschrieb ihm Antidepressiva. Viel mehr passierte nicht. Wir erreichen auf einem unserer Spaziergänge die Universität. Hier verbringt Christoph einen Teil seines Alltags. Wir gehen an einem Versuchsraum vorbei, der von einer langen Röhre dominiert wird.
Also ich studiere ja Physik, deswegen ist das natürlich für mich interessant. Und hier unter der Erde ist also so ein Tunnel, in dem dann Teilchen auf hohe Geschwindigkeiten beschleunigt werden, die dann kollidieren. Daran kann man was messen und versucht herauszufinden, was sozusagen im Tiefsten in unserem Universum ist, was das Universum zusammenhält, woraus es im Kleinsten besteht.
Christoph hat gerade den Bachelor in Physik hinter sich gebracht, obwohl er sich höchstens 3 Stunden am Tag aufs Lernen konzentrieren kann. Er schläft täglich 12 bis 14 Stunden. Eine Nebenwirkung der Medikamente, die er täglich zu sich nimmt. Zusätzlich ist er Tutor für 16 Studentinnen und Studenten. Doch in der Corona-Zeit fehle ihm die Begegnung mit seinen Mitstudierenden. Lehre ausschließlich am Bildschirm tue ihm nicht gut. Die Corona-Zeit macht es ihm jetzt besonders schwer. Ein aktueller Bericht der Deutschen Depressionshilfe klärt darüber auf, dass Menschen mit Depressionen besonders stark unter dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 gelitten haben. Es heißt darin, so leiden Betroffene fast doppelt so häufig unter der fehlenden Tagesstruktur wie die Allgemeinbevölkerung. Gerade die 17- bis 30-Jährigen leiden besonders stark unter dem Alleinsein. Auch Christoph erzählt mir, dass ihm vor allem die Online-Vorlesungen zusätzlich zu schaffen machen. Die Einsamkeit im Homeoffice. Als Tutor habe er zusätzlich den Eindruck, er spreche gegen eine schwarze Wand, weil er seine Mitstudierenden nicht sieht. Jetzt will Christoph den Masterabschluss machen. Dissertation, Habilitation. Die wissenschaftliche Karriere war eigentlich sein Ziel.
Das war auch ganz lange mein Plan und mein Ziel, aber ich muss halt sagen, wenn ich eben Einschränkungen habe, dann ist es halt schwierig, in diesem sehr leistungsorientierten Bereich mitzuhalten. Man muss vielleicht das machen, was geht, aber das ist nicht so einfach, wie man es sagt. Ja, doch, ich glaube, dass das der einzige Weg ist, es eben realistisch zu sehen und zu einer gewissen Form von Akzeptanz vielleicht zu kommen, was ja irgendwie das Ziel ist, so möglichst gut damit umgehen zu können. Jetzt so irgendwie auf Heilung oder so hoffe ich mittlerweile nicht mehr so richtig. Für mich ist wirklich mehr das Ziel, möglichst gut damit zurechtzukommen.
Psychologische Hilfe für Studierende bieten unter anderem die Studierendenwerke der meisten Universitäten an. Ansprechpartner finden Sie auch, egal ob studierend oder nicht, im Netz auf den Seiten der Deutschen Depressionshilfe.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.